Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Koldehoff, guten Tag. An einem Tag, an dem dieser Herr hier 100 Tage, andere Kondom sind auf 99 gekommen, im Amt ist.
Wir haben in Europa auch von linker Seite Eingriffe in das Freiheitsgefühl. Wir hatten neulich eine Venusstatue in einem Amt in Berlin, die musste da verbannt werden, weil woke Kräfte nicht feministisch genug finden. Und da sieht man, natürlich gibt es einen globalen Kulturkampf und der ist freiheitsfeindlich. Und deswegen müssen wir in Europa die Fackel der Aufklärung hochhalten, die Räume der Freiheit weiten, so wie wir das in unserer kulturellen Tradition gewohnt sind.
Wolfram Weimer, Staatsminister für Kultur und Medien, und sein großes Thema, die Freiheit und die Mitte. Die Geschichte mit der Statue stimmte allerdings nicht so ganz bis ins Detail. Viele Themen hat er schon gesetzt, viele kulturpolitische Forderungen formuliert und viele Instagram-Stories mit einer kleinen Thomas-Mann-Puppe von Playmobil gedreht in seinem Büro im Berliner Kanzleramt. 100 Tage WW, von uns gute Wünsche auch an Ihre MitarbeiterInnen. Und zu einem anderen einflussreichen Mann. US-Präsident Donald Trump hat nach den Migranten eine neue Gruppe von Menschen entdeckt, die seiner Meinung nach in der Öffentlichkeit nichts verloren haben und vielleicht im gesamten Land unsichtbar sein sollten. Menschen ohne festen Wohnsitz, Menschen ohne Obdach. Auf dem Weg zu einem seiner Golfplätze in Sterling, Virginia, waren ihm am Wochenende Zelte am Rand von Washington aufgefallen und Dreck, der offenbar in der Nähe lag. Die Obdachlosen müssen verschwinden, sofort, schrieb Trump kurz nach seiner Fahrt vom Weißen Haus zu dem Club und weiter: Wir werden Unterkünfte anbieten, aber weit weg von der Hauptstadt. Und wer kriminell sei, der komme sofort in ein Gefängnis. Andres Lepik ist Professor für Architekturgeschichte an der TU München und dort auch Direktor des Architekturmuseums und zusammen mit Daniel Talesnik Herausgeber des Buches »Who's Next? – Obdachlosigkeit, Architektur und die Stadt«. Und in dem heißt es unter anderem: In vielen Ländern der Welt war der politische Diskurs der letzten Jahre durch die Haltung geprägt, dass Armut ein persönliches Verschulden ist und dass der Grund für Obdachlosigkeit darin liegt, dass die betroffenen Menschen nicht stark genug um eine Unterkunft und eine gesicherte Lebensgrundlage bemüht waren. Herr Lippig, das ist eine These, die wahrscheinlich gut zu den aktuellen Äußerungen von Donald Trump passt.
Die Situation ist natürlich sehr komplex. Obdachlosigkeit ist immer das letzte Signal von einer größeren gesellschaftlichen Notlage. Und wir sehen das in Deutschland. Wir haben im Augenblick so geschätzt 400.000 Wohnungslose. Das heißt, die Menschen, die keine eigene Wohnung haben, aber es irgendwie schaffen, sich mit Freunden oder Verwandten irgendwie unterzukommen. Mhm. Und etwa 80.000 in Deutschland Obdachlose. Das heißt, sind die Menschen, die ganz aus dem sozialen Netz herausgefallen sind und deswegen kein eigenes Dach mehr über dem Kopf haben. Und diese Situation ist natürlich ein gesellschaftliches Problem, das ist nicht ein individuelles Problem. Jeder Mensch, der von Obdachlosigkeit betroffen ist, hat sein eigenes Schicksal und es können ganz komplexe Hintergründe sein, warum jemand in diese Situation gerät.
Wie gehen denn Städte in Deutschland mit Obdachlosigkeit um und mit den Folgeerscheinungen einheitlich?
Es ist in Deutschland ein bisschen unterschiedlich. Es gibt in Berlin, um mal mit einer positiven Nachricht aus Berlin anzufangen, seit einigen Jahren die Devise Housing First. Also zuerst bekommen Obdachlose eine Wohnung, so sie denn vorhanden ist, und werden dann erst mit ärztlicher Versorgung oder eventuell, wenn es darum geht, zum Beispiel Suchtprobleme zu lösen, dass das erst dann gelöst wird, wenn die Wohnung gefunden ist oder wenn die Wohnung vergeben ist. In anderen Städten gibt es immer noch diesen Wohnberechtigungsschein. Man muss also erstmal nachweisen, dass man überhaupt eine Wohnungsberechtigung hat. Und das ist einfach oft schon die Schwelle, wo viele Menschen, die auf der Straße leben, gar nicht mehr sozusagen diese Hürde können sie gar nicht mehr überwinden.
Wenn Sie jetzt sagen, Housing First ist im Moment die Devise, Trump hat angekündigt, Unterkünfte zu bauen, dann klingt das doch zunächst mal gar nicht schlecht.
Ja, das ist natürlich das sozusagen, damit lügt er natürlich wieder wie immer seinen Wählern was in die Tasche, weil in Amerika natürlich die Obdachlosigkeit vor allen Dingen in den Großstädten zu sehen ist. Also Los Angeles und San Francisco sind die Hochburgen der Obdachlosigkeit. Und wenn man nun Wohnungen baut, irgendwo weit ab vom Zentrum, werden die Menschen das nicht annehmen, weil selbst wenn sie auf der Straße leben, haben sie immer noch soziale Netze und haben oft auch eben minimale Einkünfte in irgendwelchen Autowäschereien oder sonst irgendwelchen, teilweise natürlich auch illegalen Tätigkeiten, wo sie eingesetzt werden, weil man sie dann unterhalb des Mindestlohns bezahlen kann. Das heißt, wenn man sie raussteckt aus der Stadt, haben sie gar kein Einkommen mehr und das heißt, sie werden diese Wohnungen nicht mehr annehmen.
Kann Architektur irgendwas gegen das Problem der Wohnungslosigkeit tun?
Alleine ist Architektur natürlich nicht in der Lage, die Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit zu lösen, aber im Kontext mit politischen Maßnahmen ist es denkbar, zum Beispiel in Finnland, das war das erste Land in der Europäischen Union, die Obdachlosigkeit mehr oder weniger, sagen wir mal, abgeschafft haben. Das ist ja ein EU-Ziel für 2030 und Finnland hat es schon vor 2-3 Jahren geschafft, weil sie einfach Wohnungen gebaut haben, Wohnungen ertüchtigt haben, die einfach im Low Standard, also unterstes Qualitätsstandard sind, was in Deutschland zum Teil wegen unserer hohen Normierung überhaupt nicht mehr möglich ist.
Das heißt, es wäre einfach nicht erlaubt, solche Wohnungen anzubieten?
Im Augenblick wäre es nicht erlaubt. Also bei uns gibt es die viel dümmere Variante, dass man da irgendwelche Container hinstellt. Die Container, also jetzt was auch 2015 bei der großen Zuwanderungswelle passiert ist, man hat dann Container hingestellt und die dürfen dann aber nach 5 oder 10 Jahren nicht mehr weiterverwendet werden. Das heißt, da muss man dann wieder eine neue Lösung finden. Wenn man aber Niedrigstandardhäuser baut, dann können die stehen bleiben und eventuell auch im unteren sozialen Wohnungsbereich noch weiter existieren. Wenn man sie dann gut auch pflegt.
Wäre das eine konkrete Forderung? Gibt es weitere?
Die erste Forderung ist natürlich Wohnungen, Wohnungen, Wohnungen. Aber wir haben in Deutschland jetzt gerade auch eben ein riesiges Wohnungsdefizit, auch für die Menschen, die schon genug verdienen. Es reicht ja nirgends. Und deswegen müsste man natürlich sehr schnell zusehen, wo man Wohnraum schafft und eben auch den Leerstand, den es ja auch gibt in Deutschland. Das sind etwa 1,2 Millionen Wohnungen, die in Deutschland leer stehen. Das ist zwar manchmal in strukturschwachen Regionen, aber man müsste einfach mal über eine neue Verteilung des Wohnungsraums nachdenken.
Man kann im Moment in Deutschland an vielen Stellen eher den Eindruck haben, dass das Gegenteil geschieht. Hier in Köln gab es Initiativen von Geschäftsleuten, die keine obdachlosen Menschen vor ihren Ladengeschäften haben wollten. Sitzbänke im öffentlichen Raum haben inzwischen Mittelstützen, damit sich bloß niemand mehr drauflegen kann. Unter Brücken werden Stacheln gegen Zelte angebracht. Das klingt so, als sei das Ziel im Moment eher Vertreibung.
Ja, das ist in der Regel die erste Maßnahme, die man in den Städten beobachten kann, um die Obdachlosigkeit aus dem Blickfeld zu nehmen. Es ist dann dieses, was Sie genannt haben, Hostile Design, also feindliches Design, feindliche Gestaltung, damit Obdachlose sich nicht mehr aufhalten können oder aufhalten wollen oder sich mal auf einer Parkbank hinlegen können. Und das ist der erste Schritt. Und in München gibt es ja auch dieses Bettelverbot im Altstadtring. Und da gibt es verschiedene Maßnahmen. Es gibt natürlich auch ganz softe Maßnahmen, dass man zum Beispiel diese öffentlichen Trinkbrunnen abbaut oder dass man einfach auch, wo es noch öffentliche Toiletten gab, die kostenfrei waren, die durch sozusagen auch Bahnhöfe waren ja früher immer auch kostenfreie Toiletten. Und jetzt muss man für die Toilette 1 Euro bezahlen. Und ich denke, das ist natürlich, gehört auch mit zu diesen Maßnahmen, die Menschen, die obdachlos sind, auch aus dieser Bahnhofsnähe zu vertreiben.
480.000 Menschen haben Sie vorhin vorgerechnet. Das ist selbst eine mittlere Stadt, schon von der Größe her. Haben diese Menschen eine Lobby?
Die haben keine wirkliche Lobby. Es ist einfach eine Minderheit in der deutschen Gesellschaft und die ist auch sehr, hat auch keine großen Fürsprecher, weil sie eben, wie Sie es genannt haben, auch aus der Sichtbarkeit sozusagen herausgedrängt werden aus den Innenstädten. Und es ist ein vorrangig städtisches Problem. Auf dem Land ist es anders. Da sind meistens die sozialen Netzwerke auch enger und da ist in der Regel, wird da eher früher aufgefangen, diese Problematik.
Andreas Lippig war das, Professor für Architekturgeschichte an der TU München, über Obdachlosigkeit, Architektur und die Stadt. Vor 80 Jahren ist er geboren und seit 63 davon malt der irische Künstler Sean Scully. Zunächst gegenständlich, dann abstrakt, also mit Motiven, die sich zwar von der Wirklichkeit ableiten, in denen die reale Welt oder reale Empfindungen aber nicht mehr so richtig gut zu erkennen sind. Im Bucerius Kunstforum in der Hamburger Innenstadt neben dem Rathaus, da ist nun eine große Werkschau von Sean Scully zu sehen, die er selbst eröffnet hat. Große Leinwände, die nur auf den ersten Blick aus aneinandergesetzten Farbflächen bestehen und die ganz sicher für eines nicht taugen, für die angeblich 11 Sekunden, die Kunstfreunde in Museen im Schnitt nur noch vor einem Bild verbringen, bevor es schnell weitergeht zum nächsten. Die Gemälde von Sean Scully brauchen mehr Zeit und Carrie Rügemer hat sie sich ganz entspannt genommen.
Rechteckig, groß und auf den ersten flüchtigen Blick einfach nur schwarz. Italian Diamond Tour heißt dieses Werk von 1979. Im Text daneben fordert Scully die Betrachtenden dazu auf, sich viel Zeit zu nehmen, genau hinzuschauen. Und dann geschieht das kleine Wunder. Plötzlich erkennt man, das Bild ist dreigeteilt. Im oberen Drittel erkennt man einen gelben, im unteren einen roten Unterton durch das Schwarz hindurchschimmern.
Was ist das, was uns fasziniert, obwohl es ja abstrakt ist, dass wir davor stehen und es tut was mit einem?
Katrin Baumstark, Direktorin des Bucerius Kunstforums, die diese Ausstellung zusammengestellt hat, hat Sean Scully mehrfach getroffen und ihm genau solche Fragen gestellt.
Wir haben uns intensiv ausgetauscht und dann wurde mir klar, er ist ein Geschichtenerzähler und ich wollte eben, dass er seine Bilder erzählt.
Welch grandiose Idee! Statt üblicher Erklärtexte hängen so jetzt neben den überwiegend riesigen Werken Scullys seine ganz persönlichen Geschichten und Anekdoten. Die Bilder faszinieren schon durch den Anblick. Seine typischen geometrischen Gitterstrukturen scheinen irgendwie lebendig. Und das trotz der gestrengen Abstraktion.
Wir sehen die offenen Pinselstriche, wir sehen den Farbauftrag, wir sehen, immer ist etwas unterlegt, es scheint durch, es ist nicht mehr perfekt.
Durch die persönlichen Texte des Künstlers entsteht noch mehr Emotionalität. Da ist zum Beispiel Lost Land, verlorenes Land. In erdigen, rostbraunen Farbtönen aus horizontalen und vertikalen Streifen tritt in der Mitte eine Art Wand aus dem Bild heraus. Sie entspricht Scullys Hüftmaß, stellt ihn selbst dar.
Das ist ein Gemälde, das nach dem Tod seines ersten Sohnes entstanden ist, wo er eben auch gesagt hat, wenn ein Kind stirbt, dann ist die Welt auf dem Kopf, dann ist nichts mehr in Ordnung. Wir haben dadurch diesen menschlichen Aspekt drin und dieses Gefühlvolle. Und das unterscheidet ihn, glaube ich, von vielen abstrakten Künstler, dass er abstrakt malt, aber der Mensch immer im Mittelpunkt steht.
Besonders aufwühlend sind zwei Gemälde, die die amerikanische Flagge zeigen. Links oben ist bei beiden Werken eine Pistole zu sehen. Die Sterne der Originalflagge fehlen bei einem Bild ganz. Auf dem anderen liegen sie als kläglicher Haufen heruntergebröselt auf dem Boden. Scully verarbeitet darin das Drama von Tamir Rice, einem kleinen schwarzen Jungen, der mit einer Spielzeugpistole herumfuchtelte und deshalb 2014 von Polizisten erschossen wurde. Die chronologisch gestaltete Ausstellung zeigt den Werdegang des in Irland geborenen Künstlers, der bereits im Alter von 9 Jahren davon träumte, zu malen. Sein allererstes Werk hängt hier direkt am Eingang. Chancery Rents, mit 17 gemalt.
Es ist eine Straßenansicht in London und da sehen wir schon die Gitter.
In dieser fast comicartig gemalten düsteren Gasse machte der junge Scully seine Ausbildung als Grafikdesigner. Diese hier bereits sichtbaren Gitterstrukturen sind bis heute charakteristisch für sein Werk. Stories ist eine wahrhaft großartige und sehr berührende Ausstellung, eben auch genau wegen dieser so persönlichen Stories des Künstlers selbst.
Sean Scully im Bucerius Kunstforum in Hamburg, Carrie Rügemer hat die Ausstellung gesehen. Eigentlich war jetzt ein Gespräch per Leitung geplant, die scheint aber baden gegangen zu sein in Italien, in der Adria, in Pesaro. Dort wurde 1792 Gioachino Rossini geboren, der heute als einer der bedeutendsten italienischen Opernkomponisten gilt. Und über den sprechen wir jetzt stattdessen per Telefon. 25 Jahre schon nach seiner Geburt wurde das neue Opernhaus in Pesaro mit einer seiner Kompositionen, die Diebische Elster, eröffnet. Und in diesem Jahr findet in Pesaro zum 46. Mal das Rossini Opera Festival statt. Gestern hat es begonnen mit der ernsten Oper Zelmira. Heutzutage ist Rossini vor allem für seine Komödien wie den Barbier von Sevilla bekannt, aber zu Lebzeiten waren es eben die ernsten Stücke. Auch Zelmira war bei der Uraufführung 1822 ein großer Erfolg, hat sich schnell international durchgesetzt. Und jetzt soll uns Uwe Friedrich in Pesaro bitte sagen, warum wird die Oper heute dann kaum noch gespielt, wenn sie so erfolgreich war?
Der erste Grund ist sicher die verworrene Handlung, schon die Zeitgenossen. Das Libretto taugt wirklich gar nichts. Das sind nur Klischees aneinander geheftet und unwahrscheinliche Zusammenkünfte der Handelnden. Es spielt zur Zeit des Trojanischen Krieges. Ein siegreicher Feldherr kommt zurück. Es gibt aber einen Usurpator und der ehemalige König wird für tot gehalten. Und dann treffen die sich. Es gibt viel Eifersucht und viele Missverständnisse. Die Handlung ist jetzt wirklich nicht so doll. Es geht in der Oper wirklich um Singen, um die Singanlässe, wie im Grunde in der Barockoper. Und insofern kann man schon verstehen, dass viele Opernintendanten sagen, na dann gehen wir doch auf Nummer sicher und machen doch Komödie lieber.
Diesmal hat Regie der katalanische Regisseur Calixto Bieto geführt. Zur Erinnerung, das ist der aus der Schublade Skandalregisseur mit viel Sex und Theaterblut auf der Bühne, auch in Pesaro.
Es gibt nur ganz wenig Theaterblut, es gibt gar keinen Sex, es gibt gar keine Maschinengewehre. Große Überraschung, auch für mich, der ich viele seiner Skandalinszenierungen gesehen habe und viele auch wirklich nur für auf Skandal gebürstet halte. Hier nimmt er jetzt, wenn auch vielleicht die Handlung nicht ernst und gibt sich auch gar nicht so viel Mühe, die nachzuerzählen, aber er nimmt die Konstellationen ernst, in denen diese Figuren aufeinandertreffen. Also sowohl die Titelheldin Zelmira und ihre Vertraute, die haben ein herrliches Duett. Dann, wenn es wirklich dramatisch wird und eifersüchtige Männer oder sich rächende Frauen aufeinandertreffen, schafft er es in dieser Spielfläche, und die ist nicht unproblematisch, in dieser Spielfläche dramatische Situationen zu schaffen. Es wird nämlich aufgeführt, nicht im Teatro Rossini, sondern in einem Sportpalast, dem Auditorium Scavolini, wo sonst meinetwegen Basketballteams oder Handballteams aufeinandertreffen. Da ist jetzt eine von unten beleuchtete Spielfläche. In der Mitte ist das Orchester drumherum sitzend, eben wie in einer Sportarena, zu allen Seiten die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dieser ganze Raum wird wirklich virtuos und erfrischend und erfreulich uneitel genutzt. Nun könnte man kritisch sagen, na, viel Inszenierung ist da nicht oder viel Regietheater, aber eben die wirklich, es wird die Möglichkeit zum Gesang gegeben und dadurch können die Sängerinnen und Sänger das auch dramatisch aufladen.
Sportarena, das klingt nicht nur inszenatorisch, wahrscheinlich Verzicht auf Wände und solche Sachen herausfordernd, sondern auch akustisch. Klappt's denn?
Da zahlt man einen gewissen Preis, das ist schon richtig. Und das funktioniert im Saal, wenn man sich ein bisschen eingehört hat, besser als in dem, was wir jetzt hören werden, was die Mikrofone nicht ganz so gut einfangen können, nämlich ein Terzett von Marco Mimica, Marina Viotti und Anastasia Bartoli.
Herr Friedrich, das italienische Opernpublikum gilt als konservativ. Wir sprechen vom Lokalheiligen. Wie kam die ganze Sache in Pesaro an?
Es wurden die Sängerinnen und Sänger vollkommen zu Recht auffällig ausführlich, wirklich lange, 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 das italienische Publikum ist nicht nur konservativ, ist auch begeisterungsfähig, bejubelt. Anastasia Bartoli als Selmira ist sicher im Moment die weltbeste Sängerin für dieses Repertoire, wie sie diese Koloraturen dramatisch aufladen kann und mit Bedeutung füllen, wie sie die harmonischen Wechsel ausfüllt. Selmira ist insofern ein ungewöhnlicher Rossini, auch weil das sehr düster ist, sehr viele Molltonarten. Er ist harmonisch ungeheuer wagemutig. Das kann Anastasia Bartoli großartig. Marina Viotti ist ihre Vertraute, die Duette, ich sagte schon, hinreißend. Lawrence Brownlee, und da nehme ich nochmal einen Superlativ, wahrscheinlich im Moment der beste Tenor in diesem Repertoire, ebenso hinreißend. Enea Scala, der zweite Tenor im Stück, ein anderes Rollen, ein anderes Stimmprofil, das aber so gut kontrastiert, das Ganze geleitet von Giacomo Sacripanti, dem Dirigenten und dem Orchester des Teatro Comunale in Bologna, und noch ein Superlativ, wahrscheinlich das beste Orchester Italiens für dieses Land, eine Sternstunde beim Festival. Es gibt noch 3 Aufführungen in den nächsten Tagen. Wer in der Gegend ist, unbedingt versuchen, eine Karte zu kriegen.
Und dann ab in die Adria. Vielen Dank. Live vom Rossini-Festival in Pesaro war das Uwe Friedrich. Wir haben diese Sendung mit Wolfram Weimer begonnen und wir greifen die fast 100 Tage des Kulturstaatsministers auch auf in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg.
Auch der Penn Berlin reagiert nun auf Wolfram Weimers Genderverbot in seiner Behörde und auf die Empfehlung, dies auch öffentlichen Institutionen nahezulegen. Man werde beim Penn Berlin auch weiterhin eine gendergerechte Sprache verwenden. Zitat, weil selbstverständlich auch wir jede bevormundende Spracherziehung ablehnen. Also nichts für ungut, Herr Staatsminister, aber nur weil Ihr Nachbar seine Wohnung neu tapeziert, würden Sie sich doch auch nicht verpflichtet fühlen, Ihre Wohnung ebenfalls neu zu tapezieren. So Dennis Yücel vom Penn Berlin. Wolfram Weimer tapeziert nicht die Wohnung neu, aber er macht vieles neu oder anders als seine VorgängerInnen. Nur eines soll gleich bleiben. Auch er möchte Menschen aus Kunst und Kultur in sein Haus zum Austausch einladen.
Das steht fest auf meiner Agenda. Ich habe auch schon damit angefangen. Wir laden jetzt schon ganz systematisch Kulturgrößen ein. Und das wird ein festes Format im Kanzleramt. Also der Musenhof kehrt zurück.
Wen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer genau begrüßen wird, ist bislang noch nicht öffentlich bekannt. Ob die Schriftstellerin und Filmemacherin Luisa Francia dabei ist? Die 76-Jährige bezeichnet sich selbst als moderne Hexe, verbindet politisches Bewusstsein und feministischen Protest mit einer Prise Magie. Eine explosive Mischung, die sich auch in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis widerspiegelt. Darunter der Künstler und Filmemacher Herbert Achternbusch und die Schauspielerin Anna Miel. Nun hat Luisa Francia dem Münchner Literaturarchiv Monacensia ihren künstlerischen Vorlass zur Verfügung gestellt. Zu den Dokumenten zählen über 30 Manuskripte und Typoskripte, Notizblöcke, Videoaufnahmen und Fotografien. Im Kampf für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und gegen häusliche Gewalt entwarf sie Flugblätter und Performances für die Walpurgisnacht-Demonstrationen in München. Im Oman wird hauptsächlich Arabisch gesprochen. In der zugehörigen Küsten- und Bergregion Dofa, die an den Jemen grenzt, spricht man aber Djibali. Die Sprache ist vom Aussterben bedroht. Nur noch knapp 2% der Bevölkerung des Sultanats Oman sprechen sie. Durch Gedichte und Lieder soll die Sprache nun an die junge Generation weitergegeben werden und so überleben. Auch die Wissenschaft hilft mit. Die Universität Dofa unterstützt die Erstellung eines Wörterbuchs. Und die 125.000 Einträge werden ins Arabische und Englische übersetzt. Das Projekt umfasst auch eine Digitalversion mit einer Aussprachefunktion. So können dann Laute wiedergegeben werden, die nur im Djibali vorkommen. Und noch eine Meldung, die vor allem von Menschen im Raum Köln und Umgebung immer noch mit Skepsis aufgenommen werden dürfte. Das Kölner Opernhaus sei zu 96% fertiggestellt, heißt es heute. Und es sei weiterhin geplant, die Oper im kommenden Jahr wieder in Betrieb zu nehmen. Auch die Sanierung von Schauspiel- und Kinderoper im Herzen der Stadt sei fast abgeschlossen. Sehr viel später als geplant, sehr viel teurer als gedacht. Und was das Schauspiel in Köln betrifft, auch längst nicht mehr so ersehnt wie einst, denn viele haben die Ausweichspielstätte inzwischen in ihr Herz geschlossen.
Ja, auch das war Kultur heute. Thema in den Informationen am Abend nach den Nachrichten das geplante Alaska-Treffen zwischen Putin und Trump. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Danke fürs Zuhören.